Ich bin nicht everybody's darling und ich will es auch gar nicht sein. Also ich habe nicht vor, bald ins Gras zu beißen.
Hast du dich dabei schon mal gefilmt?
Mhm.
Darf ich es nachher sehen? Ich sag's auch keinem.
Dann werde ich eklig.
Oh, hast du heute schon?
Das fehlt mir dann. Fuck it, mit dem Kopf durch die Wand, das Ding wird jetzt zu Ende gebracht und fertig.
Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass du uns ein paar Sachen mit auf den Weg geben kannst, auf die ich sehr gespannt bin.
Na, dann versuch mal.
Ruhm und Leere, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet, mit Sissi Metzschke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von Tiefe, Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten.
Hey, na? Und sorry, ich fange direkt an mit einer Entschuldigung. Es tut mir leid. Ey, ich habe ja gesagt, Ruhm und Leere erscheint unregelmäßig, aber das hier war jetzt nicht nur nicht regelmäßig, sondern das war eine ziemlich lange Pause. Aber ich verspreche euch, ich mache es wieder gut. Sofort mit dieser Folge Ruhm und Leere. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Mein Name ist Sissi Metzschke und das hier ist mein ganz eigener, nicht verkaufter, ganz persönlicher, aus Spaß an der Freude Podcast, den ich einfach mache, weil ich wichtig finde, dass wir diese Gespräche führen. Ich finde es wichtig zu beweisen, dass wir, wenn man Likes und Fame-Zeug und dieses ganze Außen mal abzieht und das Rampenlicht ausknipst, dass wir dann alle mit ganz ähnlichen Problemen dealen. Zu Gast ist heute ein Mann, über den ich Dinge weiß, weil ich ihn ab und zu im Freundeskreis treffe. Er ist der Partner meiner Freundin Rike und er ist der Papa meiner kleinen Freundin Anouk. Er heißt Peter Maffay und obwohl er noch nie so busy war wie in diesem Jahr, der hat ja 1000 Projekte gerade am Start, hat er sich trotzdem Zeit genommen, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen soll. Wahrscheinlich kaufe ich jetzt Croissants mit Mandeln drin auf Lebzeit oder sowas. Aber ganz, ganz ohne Spaß, Peter, vielen, vielen Dank von Herzen, auch fürs Öffnen. Ihr werdet sehen, diese Folge Ruhm und Leere, die wird euch anfassen, die wird euch bewegen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen in Halle. Also in Halifornien, in einer Stadt, die wir beide sehr mögen, was bei mir ja noch ein bisschen untertrieben ist, also die ich sehr liebe und die Peter mindestens sehr mag. Wir sitzen im Wohnzimmer auf einer großen Ledercouch, es ist Sommer, wir haben am Vorabend ein bisschen gefeiert und ich bin direkt eingestiegen ins Gespräch mit einem klitzekleinen, eher unprofessionellen Geständnis. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Mir ist aufgefallen, dass ich ganz schön viele Dinge über dich weiß. Ich weiß, dass du ein Boot steuern kannst. Ich weiß, dass du nicht eitel bist. Ich weiß, dass du schon mal eine fremde Zahnbürste benutzt hast, weil du es mir erzählt hast neulich.
Mhm.
Ich weiß, dass dir Zigarrenrauch nichts ausmacht. Das weiß ich seit gestern Abend, seit wir in der Kneipe saßen. Und ich weiß, dass du ein guter Papa bist. Was ich nicht weiß, ich weiß gar nicht viel über deine Musikkarriere, ist mir aufgefallen. Mhm. Und das musste ich nachholen. Ich habe dich sogar gegoogelt nochmal. Oh mein Gott. Und das verrückte Internet sagt, 21 Nummer 1 Alben und über 50 Millionen verkaufte Tonträger, was wiederum bedeutet, du bist mit Abstand der erfolgreichste Musiker in den deutschen Charts. Das steht da.
Wenn man es daran bemessen wollte.
Ja.
Ja. Abgesehen davon, es sind nicht 21, es sind 20.
Okay, haben die geschwindet.
Die haben schon ein bisschen gedichtet, so wie das oft der Fall ist.
Aber macht das was
sehr
mit dir?
Sehr wohlwollend. Jetzt pass auf, das lässt sich ja auch ein bisschen relativieren. Wenn man lange genug dabei ist, hast du einfach die besseren Chancen, Nummer 1 irgendwie zu kreieren. Ja. Aber so sehr mich das natürlich freut, uns alle, jeder, der auf diese Piste geht, will ja nicht irgendwie als Schlusslicht ankommen, freut sich darüber. Und ich kenne niemanden, der davon nicht berührt würde, wenn diese Pole Position geschafft wird. Das ist geil, obergeil, aber es darf nicht lange so anhalten, weil sonst vergisst du irgendwie so die Dinge, die in der Zukunft passieren sollen. Und deswegen, es gibt einen Mördersprung aus dem Fenster oder Luftsprung oder was immer. Aber dann geht es eigentlich weiter und man beginnt irgendwie wieder von neuem.
Aber wenn wir jetzt auf diese ganzen Jahrzehnte zurückgucken, die du schon dabei bist, was bedeutet dir denn Ruhm? Was ist denn Ruhm für dich? Ist ja für jeden so ein bisschen was anderes, habe ich gelernt.
Ruhm bedeutet, du kannst ihn mit Cola trinken.
Sag mal.
Es ist ein schönes Gefühl, wahrgenommen zu werden. Es ist ein schönes Gefühl, wenn dir Leute auf der Straße begegnen und sagen, ich habe mit deiner Musik etliche Hürden genommen. Das passiert wirklich. Und das ist ein eigentlich etwas Wunderbares, weil dann hast du einfach das Gefühl, dass das, was du machst, irgendwie Sinn macht. Aber Treppchen, um draufzusteigen und dieses Gefühl in sich zu tragen, das ist mir eigentlich ein bisschen fremd. Und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, suspekt. Ich verbinde damit auch eine gewisse Gefahr. Wenn du da oben stehst, verlierst du irgendwie manchmal die Bodenhaftung. Das war bei mir am Anfang ein paar Mal so.
Ehrlich?
Ja, weil du dann denkst du, alle Dinge fallen dir in den Schoß, ja, und so weiter. Und ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn du mal auf die Schnauze fällst oder Gegenwind bekommst.
Bist du auf die Schnauze?
Ja, ja. Etliche Male. Okay. Und das ist gut so, weil dann denkst du über dich nach, positionierst dich, guckst in den Spiegel, fängst an, dir Gedanken darüber zu machen, ob du richtig liegst mit dem, was du machst. Und diese Erlebnisse sind eigentlich Korrekturen. Die halten dich an, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Und wenn man dann so lange dabei ist wie ich, ich werde dieses Jahr 73, dann werden andere Dinge wichtig. Und dann ist, ich sag mal, dieser ostentative Ruhm, diese Geilheit, ja, andere zu überholen, die ist nicht mehr so da. Es treten andere Dinge ins Leben, die wichtiger sind. Ich gebe aber gerne zu, dass mich Zuspruch erreicht. Also wenn ich auf eine Bühne gehe und ich merke, dass die Leute glänzende Augen bekommen, dann bedeutet mir das nach wie vor enorm viel.
Während du gesprochen hast, haben sich mir direkt 5 neue Fragen aufgetan. Also,
raus damit.
Du hast gesagt, wenn Leute dich ansprechen und dir sagen, ey, mit deiner Musik habe ich echt so ein paar Hürden genommen. Mhm. Wie nimmst du denn die Distanz von Leuten auf der Straße wahr? Also ist da überhaupt eine? Wenn du zum Beispiel, wir sind ja gerade in Halle, wenn du in Halle zum Bäcker gehst oder wenn du im Paulusviertel von eBay bei jemandem klingelst und dann eine Vase abholst, können die Leute, also gehen die normal mit dir um draußen? Ich kann das immer gar nicht einschätzen.
Ja, also ja, eigentlich schon. Also ich gehe zum Bäcker hier gleich um die Ecke, weil es der Beste ist, den ich kenne inzwischen. Na, hier, wenn du am Wasserturm runterfährst, wie heißt er?
Ist es Wendel?
Nein.
Ah, das ist so ein alter Bäcker, ne? Ich weiß, welchen du meinst. Ja, im Paulus auf der Ecke. Ja,
du gehst so ein paar kleine Treppen
hoch. Rauf. Ja, ich weiß welcher. Ja.
Mega Brötchen, die besten, ja. Also da fahre ich morgens hin und das ist völlig, völlig entspannt. Wenn du ein paar Mal irgendwo gewesen bist, dann relativiert sich, ich sag mal, dieses Fremdeln. Ich begegne schon auch Leute, die dann irgendwie plötzlich unheimlich angestrengt nach geradeaus gucken, wenn wir aneinander vorbeilaufen. Und dann weiß ich eigentlich, dass in vielen Fällen, wenn ich mich umdrehen würde, dann haben sie sich auch umgedreht. die sind dann halt so überrascht, jemand anzutreffen, den man vielleicht mehr eben aus den Medien kennt. Ich versuche, jeden so normal wie möglich zu kommen, weil ich keinen Wert drauf lege auf diesen Stardom. Ja, Leute sagen, Herr Maffay, Sie sind doch ein Star. Also vergessen wir mal diesen Begriff. Ich mag ihn nicht. Ich glaube nicht, dass er jemals wichtig war in meinem Leben. Ehrgeizig bin ich und wahrgenommen wünsche ich mir zu werden mit den Dingen, die ich tue. Aber diese Form von Ruhm, wir sprachen darüber, ist mir nicht wichtig. Ja. Und wenn du dann mit Leuten normal umgehst, dann kriegst du in der Regel auch eine normale Reaktion. Also wenn ich hier so vorne an die Tankstelle fahre und danke, dann war das vielleicht exotisch beim ersten Mal oder bei den ersten 2, 3 Malen. Dann haben wir da ein paar Takte uns ausgetauscht. Ich esse ja da immer Croissants mit Mandeln. So. Die schmecken sehr gut. Und dann verliert diese Exotik, sage ich mal, so ihre Spitze. Dann geht es eigentlich darum, dass man anständig miteinander umgeht. Also die Leute mit mir und umgekehrt. Anständig, damit meine ich eigentlich normal.
Und wenn du sagst, du fährst zur Tankstelle und du gehst zum Bäcker, dann schließe ich daraus, dass das dein alltägliches Leben auch nicht beeinflusst. Also es gibt ja KünstlerInnen, die gehen zum Beispiel nur nachts ins Kino mit Kapuze auf, wenn überhaupt. Oder verstecken sich in Hotels oder können manche Dinge einfach nicht tun, weil sie sagen, da komme ich ja nicht weit. Da werde ich ja ständig angequatscht.
Warum sollte man Angst haben vor dieser Berührung mit Menschen? Als Musiker bist du ja angetreten, diesen Menschen gegenüber zu stehen. Ich habe keine Angst vor Leuten. Es gibt ja auch solche, die mit mir gar nichts anfangen können, was völlig normal ist. Aber damit muss man auch umgehen können. Ja? Ich bin nicht everybody's darling. Und ich will es auch gar nicht sein. Das wäre Prostitution und damit habe ich eigentlich nichts am Hut.
Du hast gerade das Croissant mit den Mandeln angesprochen. Ich war gerade in der Kaufhalle und habe für deine Tochter und mich Schokoladeneis gekauft, weil das unser Lieblingseis ist und ich weiß, ich stehe auf Schokolade. Dann wollte ich dir was mitbringen und habe so gedacht, fuck, ich weiß gar nicht, was Peter mag. Ich wusste nicht mal, ob du Schokolade magst.
Du liegst schon verdammt nahe an den Dingen. Also an etwas, was ich finde. Es gibt auch noch andere Sachen, die ich mag.
Was hätte ich dir aus der Kaufhalle jetzt mitbringen können? Wo du gesagt hättest, ja, das hätte ich jetzt gern gegessen oder getrunken. Was ist das Erste, was du immer in den Einkaufskorb packst, wenn du einkaufen gehst? Für dich.
Also ich bin schon ein Süßer. Ja. Ich mag das. Ich muss mich am Riemen reißen, weil wenn ich da die Zügel loslasse, dann wird es kritisch. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich dann darauf keine Rücksicht mehr nehme. Neulich zum Beispiel, ich war bei Voice und dort wirst du ja gepudert vorne und hinten. Die sind so unglaublich hinterher, es dir hier gut gehen zu lassen. Unter anderem auch im Catering-Bereich und die Dame, die dort Regie führt, eine resolute, zauberhafte Frau, sagte, Peter, ich habe dir ein paar Croissants gemacht und dann waren wirklich aber exquisite Teile, 4 Stück. So. Normalerweise isst man eins und dann ist man schon bedient. Ich habe die alle weggeputzt. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ja. Also auf sowas stehe ich schon.
Croissants.
Ansonsten bin ich ein ziemlich normaler Esser und freue mich, wenn ich irgendwo in eine Kneipe reingehe, zu Schad zum Beispiel hier so. Henrike schwört ja auf die Nudeln, die es dort gibt. Und ich inzwischen auch. Das mache ich gerne. Und ich brauche dieses
Schickimicki-Zeug?
Ja, nennen wir es so. Ja. Das ist mir nicht wichtig.
Ich habe noch ein was im Hinterkopf, was du vorhin auch gesagt hast. Du hast gesagt, als es um den Ruhmteil ging, ja, dann ist es mir schon mal wichtig, so die anderen zu überholen oder abzuhängen. Ne?
Ja, ich bin ja auch Sportler.
Ja, aber ich habe mich so gefragt, welcher Bereich deines Musikerdaseins ist denn der, den man am ehesten mit Ruhm verbinden würde? Ist es wirklich dieses auf die Bühne rausgehen und du siehst zum, keine Ahnung, 10. Mal hast du das hier ausverkauft, ein Riesenstadion, der Moment, wo du die Leute siehst? Ist es, wenn du siehst, wie viele Alben du verkauft hast, diese Zahlen? Ist es besser zu sein als jemand anders oder ist es ausverkaufte Tourneen zu spielen oder eine Mischung aus all dem? Das war eine lange Frage, ne?
Nein. Ganz im Gegenteil. Warum geht ein Läufer auf eine Aschenbahn und versucht sich dort zu profilieren, um als Erster ins Ziel zu kommen? Warum saß ein Schuhmacher in seiner Formel-1-Kiste und bretterte los? Das ist Ehrgeiz. Warum hat Mike Tyson reihenweise irgendwelche Typen umgehauen? Weil da so etwas ist wie ein sportlicher Ehrgeiz. Man will einfach ausloten, was in einem drinsteckt. Meine Ambition, wirklich, Sissi, meine Ambition ist, Leuten eine gute Zeit zu geben. Ja? Das will ich. Und wenn irgendwie, das habe ich ja auch ein paar Mal erlebt, wenn irgendwo diese Spannung, diese Kraft, diese Motivation nachlässt, dann siehst du, dass Leute zum Bier holen gehen. Das ist ein Scheißgefühl. Das versuche ich zu umgehen. Ja, also wenn ich Zeuge einer solchen Aktivität oder einer solchen Umstandes werden müsste, dann wüsste ich sofort, dass ich verloren habe. Und ich verliere nicht gerne. Das ist schon mein Ehrgeiz. Also ich möchte gerne rausgehen. Die Leute haben eine Erwartungshaltung. Die zahlen Geld dafür, dass sie etwas bekommen. Und ich möchte, dass das Gefühl überwiegt, wenn man rausgeht aus so einem Konzert, so wie ich neulich bei Elton John in Leipzig. Ich bin rausgegangen, habe gesagt, Leute, jeder Aufwand war gerechtfertigt. Das Hinfahren, das Warten und. Der Typ hat alles gegeben, was man sich gewünscht hat. Und das ist das, was ich erreichen will. Das war eigentlich genau das, was ich auch erreichen will. Ja, ich möchte ganz einfach die Leute froh machen. Es gibt ja viele im Publikum, die mit diesem Impuls nach Hause gehen und wirklich an dem zehren. Ich weiß, dass das so ist. Es gibt auch Leute, die es im Leben vielleicht nicht so gut haben, die in einer schwierigen Phase stecken und so weiter. Gib denen irgendetwas mit an Gefühl und sie leben davon und leben ein bisschen besser für eine gewisse Zeit. Das ist das schönste Geschenk, das man haben kann.
Wer macht dir denn so eine Geschenke? Woher nimmst du das für dich?
Da gibt es so viele. Meine kleine Tochter sitzt heute im Auto hinter mir und sagt, Papa, ich hab dich lieb. Sag ich, wie lieb hast du mich denn? Und sie ist 3,5. Ja. Jetzt kommt ein total wohlformulierter Satz. Sie sagt, ich hab dich lieb bis zu dem Mond, bis zu den Sternen, bis zur Sonne und bis in den Himmel.
Das gibt Kraft, ne?
Ja, da schluckst du dann einmal kräftig. Und das ist ein schönes Gefühl, ja.
Du hast es wohl mit Sport verglichen, denn Musiker da sein und du bist immer noch am Sport treiben, Halleluja. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, wenn ich Peter nächstes Mal treffe, dann sitzen wir bestimmt im Garten und trinken Kaffee und essen Kuchen und Peter sagt, so, das machen wir jetzt immer. Wir machen jetzt keine Musik mehr, das hat sich jetzt erledigt, ich mache jetzt hier Feierabend, es wird nur noch gechillt. Und dann so The Voice und Peter macht weiter und Peter schreibt und Peter ist unterwegs. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du rastlos bist und wenn ja, muss rastlos zwangsläufig was Negatives sein oder vielleicht ist es das gar nicht?
Nein, rastlos ist eigentlich gut. Wenn wir stehen bleiben, dann haben wir eigentlich verloren. Ich glaube, dass die Schöpfung, der liebe Gott, wie immer man das bezeichnen mag, uns Zeit leiht. Ja, wir sind ja Gäste auf diesem Planeten. Wir kriegen eine Zeit geliehen, um damit etwas anzufangen. Und nicht, um diese Zeit zu verdaddeln. Ja. Das kann zu einem schönen Maß an Aktionismus führen. Und dann gibt es ein krankhaftes Maß. Dazu neige ich auch, ja, mich zu übernehmen. Mich kann man so schnell anzünden mit einer geilen Idee, wenn jemand kommt und sagt, ich würde mir vorstellen, das machen zu wollen und so weiter. Und wenn der es geschickt anfängt, dann hat er mich irgendwie in kurzer Zeit. Dann stecke ich meinen Kopf in die Schlinge. Dann ist mein Kopf in dieser Schlinge, dann entsteht Ehrgeiz, ich will nicht am Montag anfangen und am Dienstag wieder aufhören. So. Und wenn du dann viele solche überlappende, dann fängt an, dass sich gegenseitig im Wege zu stehen. Wenn da diese Überlappungen zu dicht werden, dann merkst du einfach, dass eng wird und dass das dann auch auf deinen ganzen Tag, auf deine Beziehungen, auf alles anfängt, negativ sich auszuwirken. Weil du dann nicht mehr Dinge in Ruhe zu Ende machst. Weil du dann nicht für diejenigen, die du gerne Zeit hättest oder haben wolltest, diese Zeit nicht mehr hast. Ja? Dann hörst du auf, auszuschlafen. Dann hörst du auf, entspannt zu sein. Dann wird es verkrampft. Das erlebe ich manchmal. Alles könnte man auch bezeichnen mit bodenlosem Zeitmanagement. Und das ist auch so. Ja? Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein Jahr, indem ich mehr arbeite als jemals zuvor. Weil alles kleinteiliger ist, weil dann will ich aber auch nicht meckern, weil ich finde, dass man froh sein sollte und auch muss, wenn es diese Chancen, so kann man sie ja bezeichnen, wenn es die gibt. Ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Übersicht oder Übersichtlichkeit und ich weiß, dass ich derjenige bin, der das Gegenteil verursacht. Dann neige ich aber dazu, und das ist eigentlich eine ganz brauchbare Eigenschaft, dass ich sage, fuck it, mit dem Kopf durch die Wand, das Ding wird jetzt zu Ende gebracht und fertig.
Und wann hast du zuletzt da gesessen und mal nichts gemacht? Kannst du sowas?
Was denn?
Da sitzen und einfach nichts machen. Oder sowas wie meditieren oder Yoga oder sowas. Hast du sowas schon mal gemacht?
Naja, pass mal auf. Wir sprachen über Sport. Was ich mache, was ich wirklich gerne mache und einigermaßen auch regelmäßig, ist mit meinen Stöcken zu trainieren. Mhm. Also, wenn du gelegentlich irgendwann mal ins Netz gehst, dann suchst du den Begriff Eskrima, E-S-K-R-I-M-A, Eskrima. Das ist eine philippinische Kampfsportart. Ja? All diese Bewegungsabläufe im fernöstlichen Bereich kommen ja aus einem und derselben Geisteshaltung. Zen-Buddhismus und so weiter. Wir alle wissen oder haben von Shaolin-Mönchen gehört und so weiter. Es geht um die Fähigkeit, den Körper an Limits zu bringen. Und zum Beispiel Tai Chi ist eine solche Basis. Und wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte richtig sein, resultiert Eskrima aus dieser Tai Chi-Philosophie. Eine wunderbare Art, beweglich zu sein, weil du machst Stretching, du machst runde Bewegungsabläufe, aber alles mit Stöcken. Warum? Weil du mit Stöcken natürlich als Kampfsportart noch mehr erreichen kannst als nur mit den Händen. Ja. So. Ich mache das, weil ich meine Finger dadurch in Bewegung halte, und zum Gitarrenspielen ist diese Flexibilität wichtig. Wenn man älter wird, hört das auf, so beweglich zu sein wie in frühen Jahren. Und gleichzeitig trainierst du dein Gleichgewicht, du trainierst die Harmonien im Körper, deine Bewegungsabläufe sind langsam, wenn du das möchtest, sie können auch sehr schnell sein.
Ja. Machst du dir ein Video an dazu oder wie machst du das?
Es gibt Bücher, es gibt Lektüre, das lese ich, und gelegentlich gibt es auch einen Trainer, der dann sagt, das, was du gelesen hast, hast du nicht richtig umgesetzt, man macht es lieber so und so. Also es ist eine wunderbare Entspannung. Ja, du sprachst von Yoga und wie man sich da ausbalanciert. Das ist für mich eine halbe Stunde am Tag einfach klasse. Und dann mache ich meine Hanteln, mache meine Liegestützen, mache mein Stretching und so weiter. Hab so ein Standardprogramm, eine Stunde lang, wenn ich das mache, das sind dann, schlag mich tot, 250 Liegestütze in Abständen, immer 50 am Stück und dazwischen Übungen. Wenn du das gemacht hast, bist du neugeboren.
Peter, ich so, ey Peter, wann hast du zuletzt gechillt und du so 250 Liegestütze, Tai Chi, dies, das? Ich so, okay.
Das schenkt Ruhe.
Ja,
weil du, während du das machst, denkst du nicht an andere Tagesdinge, sondern du kannst einfach mal ein bisschen abschalten. Und wenn ich längere Zeit keine Möglichkeit habe, das auszuüben, dann werde ich eklig.
Oh, ja, hast du heute schon?
Das fehlt mir dann.
Oh, oh.
Oder zum Beispiel auch eine tolle Geschichte, und im Sommer kam das natürlich sehr viel besser. Ich fahre gern Fahrrad.
Mountainbike, ne?
Ja.
Ja.
Und zum Beispiel, wenn ich hier in Halle bin, dann, wir haben da um die Ecke in einer Garage zwei Fahrräder stehen, da fahre ich dann mit dem Auto hin, hole mir ein Fahrrad. Ich bin ja Frühaufsteher, weil ich das mag. Dann hole ich mir an der Tankstelle den Kaffee, den ziehe ich mir rein mit meinem Croissant, und dann fahre ich raus in Richtung Petersberg. Und gerade vor ein paar Wochen hat sich das auch enorm gelohnt, weil die ganzen Kirschen hängen da an den Bäumen. Und dann bin ich eine Stunde unterwegs und fahre dann an Bogen und komme wieder nach Halle ran. Dann fühle ich mich einfach gut, und dann kann ich auch, also dann kann man mich besser aushalten.
Ich denke gerade immer noch an diese Kampfkunst. Wie heißt sie? Ich habe es schon wieder vergessen.
Eskrima.
Hast du dich dabei schon mal gefilmt?
Mhm.
Hast du es hier?
Das macht man manchmal, um zu sehen, ob das,
ja,
was
richtig
man
ist.
Macht, ob das richtig ist.
Darf ich es nachher sehen? Ich sag's auch keinem.
Ich habe nichts hier, was ich dir zeigen kann.
Aber du hast doch dein Telefon hier irgendwo. Also im Haus, nee, meine ich.
Im Haus, ja.
Ja, okay. Irgendwo. Das eigentlich nicht jetzt in diesem Moment, nachher irgendwann. Ja. Ich will dich nur mal sehen, wie du das machst. Klingt gut.
Das ist eine super Geschichte. Das ist eine super schöne Geschichte. Enorme Körperbeherrschung.
Glaube ich.
Und es ist immer auch ein gutes, überzeugendes Argument für gewisse Situationen.
Wenn es Ärger gibt, meinst du?
Oh ja.
Hey Freundchen, ich kann Eskrima. Sagst du das
dann? Eskrima kann so böse sein.
Oh mein Gott.
Oh ja.
Okay. Wir sind ganz schön vom Thema abgekommen. Also wir haben den Ruhmteil auf jeden Fall abgehakt, Peter. Lass uns mal zur Lehre kommen. Ich muss dir ehrlich sagen, meine Erwartung ist sehr hoch, weil alle Menschen, die vor dir zu Gast waren, sind natürlich nicht so erfahren wie du. Die sind vielleicht die Hälfte der Zeit im Musikbusiness unterwegs.
Das bedeutet nichts.
Ja, irgendwie sagt mir mein Gefühl aber, dass du uns ein paar Sachen mit auf den Weg geben kannst, auf die ich sehr gespannt bin.
Na, dann versuch mal.
Was war denn der tiefste Punkt deines Lebens bisher? Wo ging es dir mal am dreckigsten?
Das waren die Verluste an Menschen, mit denen ich einen Teil meines Lebens verbracht habe, die für meine Entwicklung, für meine Perspektive maßgeblich waren. Also vor gar nicht langer Zeit ist mein Vater von uns gegangen und wir haben ein so inniges Verhältnis gehabt, gerade auch nach dem Tod meiner Mutter, war er ja der Letzte, der älter war als ich in unserer Familie. Und als der ging, ist da so, hat sich eine Falltür für mich aufgetan. Diese Erlebnisse, die würde ich als die einschneidendsten betrachten. Ja.
Würdest du sagen, es kam überraschend mit deinem Papa?
Mein Papa war weit über 90 und das kündigte sich alles an. Aber wir Menschen neigen ja dazu, das alles ein bisschen immer zu verdrängen. Er tat dann auch Gehöriges dazu, weil er immer sagte, stellt euch nicht so an, die Natur ist so. Also das muss man akzeptieren und wenn man sich dagegen auflehnt, dann hat man das größere Problem. Also lasst mich gehen und macht nicht so ein Tamtam drumherum. Das hat geholfen, aber als es dann soweit war, war es doch scheiße.
Ich finde das auch verrückt, dass mein Großvater, ich habe mich also Jahre darauf vorbereitet, dass der stirbt, habe ihn die letzten 8 Monate jeden Tag begleitet, er ist gestorben in meinem Arm und als er gestorben ist, war ich so, was ist denn jetzt los? Also ich dachte so, ich wusste doch, dass das jetzt kommt, ne? Und man kann sich trotzdem nicht darauf vorbereiten.
Nee, ich habe mein Papa, ich war unterwegs und frag mich, wie so etwas zustande kommt. Etwas in mir hat gesagt, setz dich in Bewegung und geh nochmal hin, es ist soweit. Mhm. Und dann bin ich reingegangen in diesen Raum, in dem er war. Und ich habe ihn gesehen und ich wusste, im Bruchteil einer Minute, es ist so. Es war mir so klar, dass ich, wenn ich die Anstrengung nicht unternommen hätte, ihn zu sehen, ihn nur noch in einem anderen Zustand erlebt hätte, ja, nämlich tot. Und ich bin da rein und er hat mich angeguckt und ich habe in seinem Blick, er konnte ja kaum noch reden, weil er so schwach war, in seinem Blick habe ich die Bestätigung gesehen, eindeutig, nicht misszuverstehen. Ja. Und wir haben beide einfach Abschied genommen. Aber er hat ein Lied bekommen von mir. Und in dem heißt es, wenn wir uns wiedersehen.
Das habe ich auf den Grabstein meines Opas geschrieben. Mhm. Ich habe geschrieben, bis wir uns wiedersehen. Ja. Weil mein Opa hat zu mir gesagt, kurz bevor er starb, ob ich finde, dass er mutig ist. Und ich habe gesagt, wie kommst du denn darauf? Mhm. Und hat er gesagt, na da, wo ich jetzt hingehe, da bist du ja erstmal nicht. Du bleibst ja hier. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du gehst ja nur vor. Ich sage, ich komme ja danach. Ne? Du guckst ja nur schon mal, wie das da ist. Und dann komme ich nach. Und ich glaube, das hat geholfen. Ich glaube, also mich hat es zerrissen, aber ich glaube, das war ein guter Gedanke. Und ich finde, das ist auch ein Gedanke, der mir hilft irgendwie.
Das ist ja die Hoffnung, die wir alle irgendwie oder die meisten in sich tragen. Ich habe ja keine Ahnung, ob diese Dimension existiert. Aber spirituell glaube ich wohl. Das Vermächtnis eines Menschen, seine in Gedanken geformte Energie, die bleibt ja übrig. Also das, was mein Vater, was dein Opa dir mit auf den Weg gegeben hat, solange beide unter den Lebenden waren, ist ja eine Form von Kraft. Mein Vater hat mir so viele Dinge mit auf den Weg gegeben, die für mich gültig sind und gültig bleiben, bis ich selber in die Urne wandere. Das ist eine Form von existierender, quantifizierbarer Energie. Du kannst sagen, wie viel das ist. Ja, vielleicht nicht präzise, aber ich kann sagen, zumindest ohne diese Lebensweisheiten, ohne diese Steigbügel, die er mir gerade zugegeben hat. Ja, denn das sind Dinge, auf die man draufsteigen kann und sie belasten kann. Die Ratschläge von meinem Vater waren maßgeblich für mich.
Kannst du einen teilen mit uns?
Mein Vater war ein wahnsinnig stolzer, aufrechter, aber stolz im Positiven. Es gibt aber krankhaften Stolz, den finde ich überflüssig. Aber das war ein Herr. Ja, der hatte eine Haltung. Und ich habe seine Konsequenz, die er an den Tag gelegt hat, die er als Kind miterlebt. Mein Vater ist verhaftet worden, ist gefoltert worden in dem kommunistischen Rumänien war das, wenn du so willst, nichts Ungewöhnliches. Das ist ihm passiert, das ist vielen anderen passiert. Die haben vorgehabt, ihn zu zerbrechen. Und mein Vater hat ganz einfach den Finger rausgehalten und hat gesagt, fuck you all. Ihr werdet mich nicht verbiegen. Und hat diese Renitenz, diese Auflehnung, diese Gradlinigkeit behalten bis ins Alter. Hat mir so viele gute Tipps auf den Weg gegeben, ohne die ich möglicherweise viel mehr Fehler gemacht habe, als ich wahrscheinlich gemacht habe. Also es hat einiges vermieden.
Gehst du den besuchen oder gibt dir das nichts?
Ja, ich besuche ihn jeden Tag.
Wirklich?
Anders.
Ja.
Ja, ich besuche ihn eigentlich in meinen Gedanken jeden Tag. Meine Mutter auch. Es gibt so ein kleines Ritual. Ich kann das ja, ist ja nichts Schlimmes, wenn ich das von mir gebe. Das ist ein bisschen spirituell. Jeden Morgen, wenn ich das Frühstück mache, zünde ich eine kleine Kerze an. Und dieses Licht soll mich dazu zwingen, und das tut es auch, diese beiden Menschen nicht zu vergessen. Und die leben und mir wichtig sind, ebenfalls nicht zu vergessen. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Ausrufezeichen. Ja, das kann man nicht überall machen. Ich möchte keine Hotelzimmer anzünden und Ähnliches. Aber es ist eine schöne kleine Angewohnheit. Und zum Beispiel, wenn Anuki und ich morgens frühstücken, das tun wir oft zu zweit, dann mache ich das und sie weiß noch nicht, warum ich das mache. Aber so ist auch mein Vater mit mir umgegangen. Der hat mir nicht alles erklärt. Der hat was gemacht und irgendwann später habe ich begriffen, was es bedeutete. Und ich finde so etwas sehr schön.
Hat das mit deinem Bezug zur Endlichkeit irgendwas gemacht? Hat sich das verändert? Wie guckst du da selber drauf? Ist Endlichkeit ein Thema, was dir Stress macht?
Also ich habe nicht vor, bald ins Gras zu beißen und weiß aber, dass...
Das habe ich aber nicht gemeint.
Ja, aber ich weiß natürlich, dass man dieser Situation nicht aus dem Weg gehen kann. Also sie wird einfach so sein. Und habe eine relativ entspannte Haltung dazu. Ja? Zum einen habe ich enorm viel Glück im Leben gehabt, Dinge zu erleben, die weit, weit über meinen Vorstellungen und Erwartungen gewesen gewesen sind. Also Dinge, die ich mir nie hätte so vorstellen können. Und dafür bin ich dankbar, weil nicht jeder, das ist mir klar, kommt in den Genuss einer solchen Möglichkeit oder solcher Möglichkeiten. Das heißt eigentlich, Mafai, shut up and be happy. Tue ich auch. Ja? Dann allerdings weiß ich, dass es Herausforderungen gibt, denen ich ebenfalls nicht ausweichen will. Also irgendeiner hat gesagt, Herr Mafai, wie sieht es aus mit der Abiturwahl Ihrer Tochter? Und da habe ich gesagt, ich werde mir Mühe geben, den noch zu erleben. Ob ich dann in der Lage bin, mit ihr zu tanzen, wage ich zu bezweifeln. Aber den Punkt würde ich gern, oder nahe an den Punkt würde ich rankommen. Ich weiß, dass unser Zeitfenster schmilzt, kleiner wird. Und das zunehmend auch mit einer anderen Geschwindigkeit, obwohl die Tage dasselbe Maß haben. Ja, das Gefühl ist einfach, dass so in der letzten oder in der vorletzten, sagen wir mal, Phase eines Lebens einfach die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt. Deswegen ist Zeitmanagement ein richtiges, auch viel, viel mehr gefragt. Vor 30 Jahren hat kein Hahn danach gekräht, ob man einen Tag vergeudet hat oder nicht. Jetzt ist das was anderes. Also das versuche ich irgendwie auch durch Sport. Ich versuche den lieben Gott ein bisschen zu bezirzen, versuche ich ein bisschen zu verlängern. Ich weiß, dass ich dadurch möglicherweise die Chance erhöhe, das Ziel auch zu erreichen.
Was ist denn deine größte Angst? Muss gar nichts mit Endlichkeit zu tun
haben. Meine größte Angst ist, dass Leute, die mir viel bedeuten, Schaden nehmen durch was auch immer, Krankheit, Unfall. Das würde mir wehtun. Deswegen binde ich diese Leute in meine Gebete ein. Ich bin ja irgendwie ziemlich gläubig, ja, so auf meine Art. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen. Da passiert zu viel, was nicht in Ordnung ist. Andersrum hat der liebe Gott vielleicht nur das falsche Bodenpersonal oder einige darunter, die nicht so richtig ticken. Ihn gibt es trotzdem als Instanz. Ja? Und ich stelle mir jetzt nicht vor, als gütig dreinschauenden alten Herrn mit einem weißen langen Bart. Wahrscheinlich wird er auch nicht gütig reingucken bei dem Mist, den wir hier auf seiner Erde bauen.
Vielleicht ist auch eine Frau, schließt du das aus?
Bitte?
Vielleicht ist er auch eine Frau.
Und ja, natürlich, klar, mit Bart. Ja, natürlich, klar. Auch siehst du, das ist unsere Gesellschaft, die Jahrtausende lang ganz gewisse Bilder erzeugt. Ja. Und plötzlich rutscht einem dann so etwas raus. Völlig unsinnig, du hast völlig recht. Es ist mit Sicherheit eine Frau.
Alles, was du
sonst würden wir nicht so viel Nachsehen
wahrscheinlich
erleben.
Alles, was du sagst über deinen Glauben und auch dieses Spirituelle, erinnert mich ganz stark an Stefanie Heinzmann. Das ist auch die Art, wie Steffi glaubt. Als mein Opa starb, war ich mit ihr in Thailand.
Ja.
Und sie hat gesagt, wir machen jetzt eine Kerze für den abends an. Wir sind an den Strand gegangen und es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich so Leuchtplankton im Sand gesehen habe. Ich werde es nie vergessen. Und es gab gar nichts. Wir sind mit dem Moped rumgefahren, haben eine Kerze geholt von irgendeinem Bauern und wir haben in so eine Bierflasche diese Kerze reingesteckt. Und es hatte so viel Magisches und hat mir so geholfen, obwohl es gar nicht, ich meine, es war eine Kerze in einer Bierflasche so, ne? Aber allein, dass wir, wie du morgens die Kerze anmachst, dieses Bedachtsein darauf und dieses sich erinnern und ein kleines Ritual einfach machen, ich fand das mega schön. Hat mir mehr gegeben als alles, was ich jemals gelesen habe oder in irgendeine Instanz zu gehen, weißt du?
Das kann ich einigermaßen gut nachvollziehen, weil ich mit Stefanie vor ein paar Tagen erst ein Video zusammen aufnehmen durfte. Mhm. Ein Song von Nico Gomez, ein wunderschönes Lied, was auf dem nächsten Tabaluga-Album sein wird. Mhm. Und du machst nicht Musik miteinander und du machst kein Video miteinander, wenn da nicht irgendwo so etwas wie ein gemeinsamer Nenner da ist und ein Verständnis. Und ich habe Stefanie bei, was war das, so eine Kinderquiz-Sendung erlebt, wo du dann irgendwelche Titel erraten musst, obwohl die mit anderen Texten verkleidet daherkommen. Und sie hat auf der Bühne das performt und dann musste man raten. Und wir haben uns dann irgendwie nur kurz unterhalten. Und ich habe gespürt, was war ein im wahrsten Sinne des Wortes feiner Mensch ist. Ausbalanciert, in einer stillen Art, souverän und mit sich im Reinen. Das ist so mein erster Eindruck gewesen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Mensch, vielleicht begegnen wir uns wieder und dann machen wir etwas zusammen. Hat keine Ahnung, dass eigentlich ein halbes Jahr später sowas dann auch eintritt. Also da, ihr traue ich genau diese stille, harmonische Attitüde sofort zu. Sie bewegt sich so, sie redet so, sie strahlt das aus. Toller Mensch.
Sie ist super gut beschrieben. Ja. Die sagt doch immer, alles ist gut. Und allein wenn sie sagt, alles ist gut, glaube ich ihr das immer. Die macht alles immer ein bisschen
besser. Während des Drehs haben wir es natürlich auch ein bisschen unterhalten.
Ja.
Und da sagte sie etwas Ähnliches. Sie sagt, es gibt viel Schlimmeres.
Ja, sehr gut. Jetzt kriegen wir Besuch. Wir machen jetzt einfach den Sack zu, oder? Ich habe gar kein Gefühl, wie lange wir schon reden. Ich glaube schon lange.
Dann ist es ein gutes Gespräch.
Oder?
Es
ist ein gutes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Jetzt essen wir Schokoladeneis.
Das ist eine gute Idee.
Dann müsst ihr euch vorstellen, wir gerade so mitten im Deep Talk über Verlust und Stefanie Heinzmann und da ging die Haustür auf und der Rest der Familie kam rein. Also Peters Lebensgefährtin Rike, ihr Papa, die kleine Tochter von Peter und Rike, Anouk. Mit der hatte ich ja eigentlich auch an dem Tag noch eine Verabredung zu einem Schokoladeneis. Und sie wollte dann auch Teil des Podcasts sein. Haben wir gesagt, naja klar, Anouk, los geht's.
Hallo, du bist auch Anouk und du bist Sissy noch dazu zu Anouk.
Ich bin beides.
Und ich bin auch Anouk.
Schatzilan, ich hab Sissy erzählt, was du mir im Auto gesagt hast, wie lieb du mich hast. Ganz süß.
Bis zum Himmel, bis zum Mond, bis zum Stern und bis zum Himmel. Und bis zur Sonne.
Wie sympathisch, wie aufmerksam und geerdet kann man sein. Peter Maffay ist der lebende Beweis dafür, finde ich, dass Erfolg einen nicht zwangsläufig zum Arschloch mutieren lässt. Also oft sagt man ja, natürlich macht das was mit dir, wenn dir auf einmal alle die Füße küssen und du Geld noch und nöcher hast und dir alles erfüllen kannst. Das muss ja irgendwas mit dir machen. Aber ich finde, Peter Maffay beweist schon mal, dass es nicht dafür sorgen muss, dass du ein Vollidiot wirst. Und ich finde, Peter Maffay ist auch der Beweis dafür, dass Rastlosigkeit was Gutes sein kann. Und ich finde, der zeigt auch, dass es scheißegal ist, in welchem Alter du Kinder bekommst. Wenn du ready bist für Kinder und wenn du da Bock drauf hast und deiner Verantwortung nachkommst, dann ist doch alles gut. Ich meine, was bringt's dir, wenn du 25 bist, aber ein totaler Egoist und eigentlich keinen Bock hast auf ein Kind? Dann hat das Kind ja erst recht nichts von dir. Dann sei doch lieber 73 und fahr mit dem Kind in Petersberg zum Streichelzoo und spiel dir was auf der Gitarre vor und lies dir geile Gute-Nacht-Geschichten vor. Also, ich weiß nicht. Ich finde die Diskussion, ich hatte die ein paar Mal, muss ich gestehen, und finde die so richtig überflüssig. Ich habe mir aus dem Podcast mitgenommen, noch mehr darauf zu achten, mit der geliehenen Zeit hier auf Erden was anzufangen, sie nicht zu verdatteln, wie Peter sagt, und immer in Bewegung zu bleiben, ne? Flexibel zu bleiben, in Bewegung zu bleiben. Und die Kerze als Ausrufezeichen zum Frühstück, die ist auf jeden Fall etabliert. Übrigens, als wäre die Folge nicht schon Lob und Anerkennung genug, habe ich einen Tag nach der Aufzeichnung des Podcasts noch das hier bekommen.
Hallo Süße, guten Morgen. Anouk, Hendike und ich, wir sind im Streichelzoo in Petersberg und ich nehme die Gelegenheit wahr, mich für gestern ganz herzlich bei dir zu bedanken. Das war ein schönes Gespräch. Lass uns sowas gelegentlich wiederholen und weitermachen und dir wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende, ein bisschen relaxen. Und wir sehen uns dann irgendwann bald. Ja, bis dann. Tschüss, danke nochmal.
So, jetzt bin ich durch. Noch immer dankbar, noch immer happy, noch immer ein bisschen hyped und auch nachdenklich. Was ein guter Typ, dieser Peter Maffay. Ich bestelle mir jetzt ein Fanshirt und dann google ich Eskrima. Und ich freue mich auf euer Feedback. Gerne auf Instagram. Ansonsten passt auf euch auf, seid lieb zu euch. Bis bald zu einer neuen Folge. Ruhm und Lehre.